Guten Morgen. Gott, unsere Zuversicht oder Festung in der Not, ein Thema, was vielleicht für uns Deutsche, uns geht es ja gut, wo haben wir Not? Das ist eine große Frage, aber ich möchte trotzdem darüber sprechen, weil der Text macht deutlich, dass es Not gab und schon zu Davids Zeiten, er wurde verfolgt aufgrund seines Glaubens damals, aufgrund seiner Überzeugung. Und ich bin überzeugt, dass Gott absolut souverän ist und das müssen wir sein, um zu verstehen und zu glauben, dass Gott die Festung ist in unserer Not. Er ist in der Lage, alles zu, was er will, er ist in der Lage, alles zu tun, was er will, ohne dass der Mensch oder ein anderes Geschöpf darauf Einfluss hat oder in irgendeiner Weise beraten müsste, was er macht. Gott tut, was richtig ist, zur richtigen Zeit, um seinen Heilsplan zu erfüllen. Das wird ganz deutlich aus diesem Psalm. Und es gibt viele andere Psalme, andere Stellen, die das genau diese Tatsache unterstützen, dass Gott ein souveräner Gott ist. Aber unser Gott ist im Himmel, sagt er. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Psalm 115, Vers 3. Und Jesaja 55, Vers 8, 9 sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel ist über die Erde, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Tatsache, dass Gott ein gnädiger und allmächtiger Gott ist, sollte uns helfen und unser Leben auf das Richtige, in eine richtige Perspektive zu lenken. Er ist souverän, aber er ist auch gleichzeitig ein gnädiger und allmächtiger Gott, wie er sich auch hier präsentiert in dem Gebet sozusagen Davids. Alles, was um uns geschieht, ist kein Zufall. Es ist von Gott geplant. Es ist von Gott geplant. Sünde bleibt nicht ungestraft, auch wenn sie im Moment vielleicht ungestraft ist. Ungerechtigkeit bleibt nicht bestehen. Das wird in diesem Psalm ganz deutlich. Die Lüge wird aufgedeckt, auch wenn wir es zurzeit noch nicht erleben. Wir wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist, der die Sünde und jede Ungerechtigkeit richten wird. Diese Tatsache, dass Gott gerecht ist, ist für uns extrem wichtig. Es ist im Grunde genommen unsere Hoffnung, wofür so viele Glaubenshelden vor dem gestorben sind. Weil Gott gerecht ist, haben wir Hoffnung. Nur deshalb haben wir Hoffnung. Was Gott sagt, wird geschehen. Wenn er sagt, dass er keine Sünde ungestraft lässt, dann können wir uns darauf verlassen, dass er keine Sünde ungestraft lässt. Wenn er sagt, dass er für alle ein gerechtes Gericht gibt, dann wird es geschehen. Wenn er sagt, dass er die, die aufgrund seines Zeugnisses verleugnet und verfolgt werden, ihren Lohn im Himmel empfangen, dann trifft das ein. Wenn Gott sagt, dass jedes Wort, ja selbst jedes i-Tüpfelchen in seinem Wort Bestand hat, und zwar so sicher ist, dass es eintrifft, denn vorher würde Himmel und Erde vergehen, als dass ein Wort Gottes nicht eintrifft. Es wird eben geschehen. Es ist so absolut sicher, dass selbst das kleinste i-Tüpfelchen Bestand haben wird. Deine und meine Hoffnung baut sich auf einen Gott, der sein Wort hält und der in der Lage ist, Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. Wir haben das gerade gesungen. Wir haben gesungen, dass das Wort ewig ist, dass es Bestand hat. Was wir aber lernen und begreifen müssen, ist, dass wir in der jetzigen Zeit unseren Blick auf Jesus Christus lenken, damit wir in der Zukunft unsere Wohnung im Himmel empfangen nehmen dürfen. Jetzt unseren Blick auf Christus, damit wir später die Wohnung im Himmel einnehmen dürfen. Lass mich mal über aktuelle Dinge sprechen. Vielleicht meinen einige, dass wir gar nicht so viel Ungerechtigkeit erleben. Wir erleben die nicht. Wir erfahren nicht, dass keine großen Verfolgungen haben wir erlebt in Deutschland. Wenigstens ich noch nicht. Die Verfolgung, die wir haben, ist vielleicht einen schlechteren Lohn, vielleicht nicht so eine gute Wohnung, der Wohnungsmarkt ist schlecht, Das hat aber nichts mit Verfolgung zu tun, offensichtlich. Oder dass wir Leute uns vielleicht ablehnen, weil wir zur Gemeinde gehen und uns nicht so gerne, wie heißt es, und uns unterstützen, sondern generell gegen Leute sehen, die sagen, etwas absolutes Wahres ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass das Wort absolut wahr ist, kann sein, dass einige Leute uns ablehnen. Aber wir haben noch keine Verfolgung erlebt. Auch lässt es sich ganz gut in dieser Welt leben. Warum sollen wir uns also Angst machen? Warum sollten wir uns Angst machen? Ja, wir sind Deutsch, wir sind eben in Deutschland. Und wir haben diese Verfolgung nicht direkt vor unseren Augen. Aber was ist mit unseren Geschwistern? Zum Beispiel in der Ukraine, in Syrien, Kurden. Gibt es Kurden, die Christen sind? Bestimmt. In der Türkei, in Ägypten, in Pakistan, Korea, Saudi-Arabien, viele anderen. Open Doors hat gerade was veröffentlicht, wo über 200 Millionen Christen sind in 50 Ländern, die auf dem Weltverfolgungsindex aufgeführt sind und unter einem hohen Maß von Verfolgung ausgesetzt sind. 200 Millionen Christen. Ob das wiedergeborene Christen sind, weiß ich nicht. Der Punkt ist nur, Verfolgung gibt es zu jeder Zeit. Sie und viele andere verstehen, was Verfolgung um des Glaubens willen ist. Sie hoffen alle auf Gott als den gerechten Richter. Und sie alle wünschen sich eine Heimat im Himmel bei Gott. Psalm 9 ist ein Lobespsalm, der den Tod der Widersacher von David und auch von Gott lobt. Denn durch den Tod und durch das gerechte Gericht ist die Beziehung zwischen Gott und David ungehindert. Und das Zeugnis kann offen und in Frieden verkündet werden. David und die Menschen, die Gott anbeten, können das ungehindert tun, wenn die Feinde Gottes besiegt sind, wenn sie gerichtet sind. Das ist ganz ähnlich, was wir in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4 lesen. Paulus schreibt zu Timotheus und sagt Folgendes. Er sagt Folgendes. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung darbringe für alle Menschen, für die Könige und alle, die in hoher Stellung stehen, sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unseren Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus hat genau das Gleiche gesagt hier an dieser Stelle und hat gesagt, wir beten immer noch für ein ruhiges und stilles Leben, dass die Herrscher uns nicht unterdrücken, sodass wir das Evangelium frei und offen verkünden können. Von Paulus war das Erste, was er Timotheus gesagt hat, das ist das Erste, was ihr in der Gemeinde tun könnt und tun sollt. Weil ihm auch bewusst war, dass Verfolgung gehört zum Tagesplan einer Gemeinde, einer bekennenden Gemeinde. Und wir wollen für Frieden bitten, damit wir, wenn wir nicht verfolgt werden, und das ist unsere Zeit zum Beispiel, wenn wir nicht verfolgt werden, dass wir frei und offen das Evangelium Jesu Christi weitergeben können. Was das bedeutet, ist, dass wir normalerweise verfolgt werden. Das ist das Normale für einen Christen. Das Ziel ist immer Gottes Ehre und Herrlichkeit. Um das zu gewährleisten, beten wir für die Regierung, um in Frieden das zum Evangelisieren oder wir beten dafür, wie David es eben im Psalm 9 tut, dass die Feinde des Evangeliums beseitigt werden. Das hört sich jetzt extrem an, aber Leute, überlegt mal, was ist wichtiger? Das Evangelium zu verkünden oder dass wir die Feinde leben lassen? Das hört sich extrem an. Es ist keine Schadensfreude, sondern eine Freude über das gerechte Gericht, das notwendig ist, damit die Kinder Gottes Gott anbeten können. Ähnliche Lob sehen wir auch im Psalm 96, Vers 12 und 13. Es jauchzt das Feld und alles, was darauf ist, dann sollen die Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, der kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird die Erdkreise richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Das Erste, was David uns in dem Psalm 9 deutlich macht, ist seine persönliche Überzeugung der Überlegenheit Gottes. Er macht ganz deutlich im Vers 2, ich will den Herrn, meinen Gott, vom ganzen Herzen preisen, will alle deine Wundertaten erzählen. Ich will in dir mich freuen und mein Frohlocken will ich deinen Namen besingen, o Höchster. Er sagt ganz, er entscheidet sich. Er entscheidet sich hier, ein persönliches Zeugnis zu sein von Gott, von Gottes Gerechtigkeit, Gottes Ehre, Gottes Größe. Er will loben, er will erzählen, er will Freude haben in Gott. Er sagt, ich will. Er entscheidet sich, das zu tun. David hat sich entschieden, Gott zu loben, von Gottes Wundertaten zu erzählen, Freude in Gott zu haben und Gottes Namen durch Gesang zu verherrlichen. Jetzt kommen wir wieder zum Lobpreis. Was ist Lobpreis? Lobpreis ist im Grunde genommen Gott verherrlichen, Gott erhöhen, Gott Ehre geben. Es ist die Entscheidung, die David getroffen hat. Er wusste, dass er sich entscheiden muss, es zu tun. Denn er ist ein Mensch, wie alle von uns, die auf sich selbst gestellt und von Gefühlen ausgehend Gott nicht an erste Stelle stellen würden. Deshalb sagt er, ich entscheide mich, ich tue es, ich will es. Wir würden es nicht tun. Er wollte es tun, weil er wusste, dass es das einzig Richtige ist. Aber wir müssen uns entscheiden, Gott anzubeten. Es ist eine Frage nicht des Gefühls, Leute. Anbetung ist nicht eine Frage des Gefühls. Anbetung ist eine Frage der Entscheidung. Liebe ist keine Frage des Gefühls. Liebe ist eine Frage der Entscheidung. Viele Kinder sind nicht liebenswert. Wenn sie ihren Eltern ungehorsam sind, sie vielleicht noch beschimpfen, hört denn die Mutter oder der Vater auf, sie zu unterstützen, sie zu pflegen oder sie zu erziehen? Nee, es ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Wenn wir um unseren Glauben verfolgt werden, wenn der Glaube etwas kostet und du Haus und Hof verlierst, gequält wirst und miterleben musst, wie deine Familie, Freunde leiden, dann reicht es eine oberflächliche Glaube nicht mehr aus. Dann musst du dich entschieden haben, Gott zu vertrauen. Das ist nicht mehr nach Gefühlen. Das kommt nicht darauf an, wie ich mich fühle heute. Kommt ihr dann noch zur Gemeinde, wenn die Türen vorne verschlossen sind, weil da ein Siegel drauf ist, ihr dürft ja nicht mehr herkommen? Trifft man sich denn im Untergrund, wie es Jahrzehnte die in Russland im Ostblock gemacht worden ist? Ich war bei einem Gottesdienst dabei, da haben die bewusst, 3000 Leute saßen drin. Auf einmal gingen die Lichter aus, von allen Türen kamen Sicherheitskräfte ein, der Pastor wurde entführt. Und die Frage ist, dann ist ein Ältester hochgegangen und hat gesagt, das ist eine gestellte Situation. Wir wollen nur mal sehen, wer von euch ist bereit, weiterzumachen. Der Punkt ist, David hat das selbst schon erlebt zu seiner Zeit. David hier sagt, entgegen der menschlichen Gefühle, sich für Gott entschieden zu haben und ihm die Ehre zu geben. Nicht nur, was das Richtige, ihn anzubeten, sondern David begriff, wie Gott angebetet werden will. Er sagt hier nicht nur, dass er angebetet werden will, sondern er will auch auf eine ganz bestimmte Weise von uns angebetet werden. Okay? Wenn ihr sagt Anbetung, viele von uns denken, Anbetung ist wie, egal wie man das ist, ich mache das eben mit Rockmusik oder sonst was. So wird das oft oder mit irgendwelchen Mitteln. Aber Gott sagt hier, an erster Stelle sagt David hier, ich möchte dich vom ganzen Herzen, ich will dem Herrn mit meinem ganzen Herzen preisen, will allein deine Wundertaten erzählen. Vom ganzen Herzen, nicht teilweise, nicht bedingt, sondern absolut, ganz und gar. Andere Stellen sagen, nehmt euch nur sehr in Acht, und zwar 5. Mose 5, Vers 27 bis 31 sagt Folgendes, nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Moses, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf alle seine Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängig und ihm dient vom ganzen Herzen und von ganzer Seele. Das war die Aufforderung damals an Israel. Genau das Gleiche hat Jesus selber gesagt, dass er das fordert, dass das höchste Gebot ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinen ganzen Gedanken und mit deiner ganzen Kraft. Das war die Aufforderung, das war der Maßstab, der gelegt worden ist. Markus 12, Vers 29 und folgende. Die Tatsache ist, dass wir immer jemanden anbeten. Wenn wir Gott nicht anbeten, beten wir etwas anderes an. Wir beten andere Menschen an, wir beten irgendwie die Schöpfung an, irgendwelche Pflanzen oder Sonne, Sterne, irgendetwas beten wir an, aber wir werden immer anbeten. Anbetung ist eine Frage der Entscheidung. Wen oder was betest du an? Das ist die Frage. Wen oder was betest du an? In was investierst du deine Zeit, Kraft und Mittel? Das ist hier die Frage. Und David hat verstanden, dass seine ganze Hingabe Gott allein gilt. Und deshalb war er seine Festung in der Not. Es war für ihn überhaupt keine Frage, dass Gott ihn die absolute Sicherheit gibt, die außerhalb des menschlichen Tuns ist und Handelns ist. Indem David über Gott Taten berichtet, die er erlebt hat, wovon sprechen wir hier? Was liegt ihm also auf dem Herzen? David war bewusst, dass sein Leben um Gottes, alles sich um Gott dreht. Er hatte nur von Gott und seinen Wundern berichtet und geredet. Und sein Leben wurde dadurch bestimmt. Und das wollte er allen erzählen. Das wollte er kundtun. Was bestimmte sein? Was bestimmt dein Leben? Was bestimmt unser Leben? Wovon wärst du? Wovon berichtest du? Ist es Gott, der in dein Leben handelt? Wir müssen natürlich erkennen, dass wir wirklich wie Gott in unserem eigenen Leben handelt, damit wir ihn auch anbeten und verstehen können. Wir müssen Gott in unserem Leben handeln lassen. Sind dir die Dinge Gottes wichtiger als die vergänglichen dieser Welt? Das ist eine Riesenfrage. Das hört sich immer so absolut an, aber das ist auch absolut. Kannst du sagen, dass dir die Dinge Gottes wichtiger sind als die Dinge dieses Lebens, der Welt? Es ist ziemlich abstrakt vielleicht. Lass mich mal etwas praktischer werden in der Hinsicht. Wenn du deine Zukunft planst, wo du wohnst und wo du arbeitest, wo du deine Familie aufziehst, wo du deine Wohnung baust und wo du deine Kinder zur Schule schickst, wo du deinen Urlaub verbringst, soll es da eine gute Gemeinde geben? Ist das wichtig? Ist das wichtig? Die Gottes Wort lehrt und lebt? Und bestimmte Faktoren, ist das wichtig? Sind das Faktoren, die dein Leben bestimmen? Was nützt es, wenn du die schönste Wohnung hast, die beste Arbeit hast, die beste Ausbildung, deine Kinder zu einer erfolgreichen und einer guten Schule gehen in dem Land, aber du keinen Schritt dich Gott näherst und an ihn wirklich mehr wächst in Gott? Wenn alles, was du am Ende deines Lebens hast, mit der Welt vergeht. Was hilft das alles? David hat sich entschieden, das zu tun. Dazu hat ein ganz bekannter Evangelist und Prediger, Wilhelm Busch, Folgendes mal gesagt, und er hat Folgendes dazu geschrieben. genau zu so einer Situation, wie sie David im Grunde genommen schilderte, dass er sagte, dass er sich sagte, okay, da kommt jetzt ein junger Mann zurück, hat gerade sein Abitur bestanden und steht vor folgender Frage. Ich muss Ihnen, Wilhelm Busch spricht mit ihm und fragt ihn ein paar Fragen, oder ein Freund von Wilhelm Busch. Ich muss Ihnen eine nette Geschichte erzählen, die zwar nicht selbst erlebt habe, aber von meinem Großvater gehört habe. Der konnte großartig erzählen. Da kommt einmal ein junger Mann zu seinem alten Onkel und sagt, Onkel, gratuliere mir mal, ich habe das Abitur bestanden. Wie schön, erklärte der Onkel. Hier hast du 20 Mark, kauf dir eine Belohnung von etwas Schönes dafür. Und nun sag mir, was hast du jetzt vor? Jetzt, antwortete der Junge, jetzt werde ich studieren, ich will Jurist werden. Schön, sagte der Onkel. Und dann? Nun, dann werde ich mal Referent im Amtsgericht. Schön, sagte der Onkel. Und dann? Na, dann werde ich ein Assessor am Landgericht. Schön, sagte der Onkel. Und dann? Na, Onkel, dann werde ich mich mal umsehen und ein Töchterchen des Landes werden. Des Landes werde ich heiraten und eine Familie gründen. Schön, sagte der Onkel. Und dann? Ja, dann werde ich hoffentlich mal ein großer Mann werden, im Landgerichtspräsident, am erster Staatsanwalt. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, der Junge wird langsam nervös. Dann werde ich auch mal alt und pensioniert werden. Schön, und sagte der Onkel. Und dann? Was ist, wenn du pensioniert wärst? Na, dann ziehe ich in eine schöne Gegend, baue mir ein Häuschen und pflanze Erdbeeren an. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Dann wird der Junge ärgerlich. Dann stirbt man auch mal einmal. So, sagte der Onkel. Und dann? Da lachte der Junge nicht mehr. Er erschrickt bis in den Tod. Da sterbe ich. Und dann? Wie sagte der Onkel zu, du hast das Abitur gemacht, bist so dumm, dass du nur von hier bis da denkst, soll ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken, was dann? Da erwiderte der Junge schnell, Onkel, das nach dem Tod kommt, das weiß niemand. Das stimmt nicht, mein Junge, sagt der Onkel. Es gibt einen, der weiß Bescheid. Und das, was nach dem Tod kommt, das ist Jesus. Und er hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und der Weg ist schmal, der ins ewige Leben führt. Nach dem Tod kommt Gottes Gericht und man kann verloren gehen oder man kann selig werden. Das hat ihn natürlich aufgerüttelt. Was David deutlich macht in diesem Psalm, David wusste, dass ein Leben nur wirklich zählt, wenn er es zur Ehre Gottes lebt. Die Erfolge in dieser Welt werden mit der Welt vergehen. Die Erfolge in dieser Welt werden mit der Welt vergehen. Was aber zählt, ist, wie wir vor Gott gelebt haben. Unser Publikum, euer Publikum, ist eine einzige Person allein. Und das ist Gott. Es zählt nicht, was die anderen denken. Es zählt nicht, was wir gemacht haben. Daher verkündet er auch, dass er sich freuen will über und so sehr, dass er jauchzt, sagt David, über Gott und über das, was Gott getan hat. Er will ihn anbeten, er will jauchzen darüber, er will sich darüber freuen, er entscheidet sich, das zu tun. Davids war persönliche Erfahrung mit Gott, sagt er als nächstes, zeigt ganz deutlich, warum er das tut. Er sagt in Vers 4 und 5, als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht, denn du hast meine Rechte und meine Sache geführt, du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Gott hat die Siege über Davids Feinde vollbracht, nicht er. Er hat niemals gesagt, obwohl er gekämpft hat, hat er nie gesagt, dass er die Feinde, dass er sie besiegt hat, sondern er war allein Gottes Sieg. Das war ihm deutlich. Er gibt Gott die gebührende Anerkennung und David versteht seine Stellung unter Gott. Doch Gott hat David und Israel den Sieg geschenkt, zu jeder Zeit, und das ist ihm ganz bewusst gewesen. Natürlich hat David gekämpft, das wissen wir, gegen die Moabiter, gegen die Aramäer, gegen die Philister. Das steht in 2. Samuel 8, 1 bis 2 und 13 bis 15, da sehen wir die Siege, die er gemacht hat. Aber er sagt immer wieder, Gott hat diesen Sieg vollbracht. Verstehen wir, dass Gott der Geber der guten Gaben ist? Verstehen wir, dass wir aufgrund von Gottes Barmherzigkeit und Gnade leben? Jakobus 1, Vers 17 und 18 sagt das deutlich. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung sind, seien. David war das total bewusst. Auch Leid und Anfechtung waren Teil seines Planes. Er wusste davon. Ein paar Verse weiter sagt Jakobus, dass wir das sogar Anfechtung und Probleme annehmen sollen als etwas Gutes. Wir sollen lauter Freude haben, wenn wir mancherlei Anfechtung geraten. Warum? Weil wir dadurch zugerüstet werden, weil wir dadurch abhängiger von Gott gemacht werden, weil wir dadurch unseren Blick nicht verlieren, ihn auf Gott zu setzen. Werden wir keine Anfechtung haben, würde jemand von uns seinen Blick auf Gott richten. Wir sagen, wir brauchen dich nicht. Warum brauchen wir? Wenn alles funktioniert, wenn wir nicht merken, dass wir ohne Gott nicht können, brauchen wir nicht beachten. Und Gott wusste, David wusste, dass Gott auf dem Thron sitzt. Er wusste, dass Gott die Kontrolle hatte. Gottes gerechte Gericht ist zu erkennen, indem er die unglaubliche Gesetzlosigkeit gerichtet hat zu deiner Zeit. Er hat seine Feinde besiegt. Sie strauchelten, sie wichen zur Seite. Es ging hier um Gottes Überlegenheit gegenüber den Gottlosen. Der Gerechte wird überlegen sein über die Feinde. Er wird es sein. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihr Name ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind ist völlig und für immer zertrümmert und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. David macht deutlich, und das ist ein Lobgesang, überlegt euch mal, was er da sagt. Wir würden sagen, das kann auch kein Lobgesang sein, dass man Schadenfreude über die Feinde hat. Doch, es geht nicht um die Schadenfreude über die Feinde, es geht um Gott Ehre zu geben und Gott groß zu machen. Gott hat die besiegt, Gott hat Gerechtigkeit geschaffen und das ist Gottes Ehre, darauf wollen wir hin. Sein Gericht ist absolut, wenn es vollstrecken wird. Die Feinde Gottes, die Gesetzlosen, die Heidenvölker, er hat sie getötet, ihren Namen ausgelöscht und das für immer. Überlegt euch mal, da ist noch nicht mal ein Gedanke über die Vergangenheit dieser Menschen. Nichts wird von ihnen bestehen, gar nichts. Es gibt kein Testament, gar nichts. Selbst die Wohnstätte, wo sie wohnten, total zerstört. Man wird nicht einmal an sie denken. Sie waren da, aber es gibt keine notwendige Erinnerung an diese Menschen, weil sie Gottes Feinde waren. Es ist, als wenn es eine Lücke gibt oder sie waren unnötig. Was für ein schreckliches Zeugnis ist das? Wer Gottes Feind ist, wird ohne ein Andenken dahin sein. Es gibt nichts, was es wert wäre, daran zu denken, sie sich wie das Gras des Feldes, es gab es zwar eine Zeit des Bestehens, sobald es aber verblüht war, war es vertrocknet und verweht, und es gibt keinen Gedanken mehr darüber. Ihr wisst, wie Pflanzen sind, richtig? Ich merke einfach, wenn du Gartenarbeit machst, du schneidest ab, du schneidest die Hecken, machst das und tust das auf den Kompost und weg ist es. paar Jahre später, du siehst überhaupt nichts mehr, vergangen, da machst du dir keine Gedanken, aber die ganze Mühe, die du gemacht hast, die ganze Zeit Hecke zu schneiden, Grasen zu schneiden, alles so schön zu halten, das merkst du zwar schon, aber so, was er sagt, so ist das mit den Menschen, die Gott nicht ehren, die Gott nicht im Mittelpunkt haben, sie werden vergehen, ihnen gibt's, sie werden, kein Gedanke wird mehr für sie verschwendet. Es gibt in diesem Psalm eine erstaunliche Parallele zu dem Buch der Offenbarung, was Gottes Gericht über die Gottlosen betrifft und den Lobpreis der Gottesfürchtigen. Er sagt, die Gottlosigkeit wird vergehen, Gottesfurcht wird bestehen und die Gottesfürchtigen werden bestehen. Im Grunde soll uns das nicht erstaunen, dass Gottes Gerechtigkeit in seinem Wort so offenbart wird. Dein Gericht über Gottlose stand seit dem ersten Buch Mose schon fest. Diejenigen, die gegen Gott sind, die gegen ihn sündigen und daran festhalten, haben kein Bestehen in dieser Welt. Haben kein Bestehen in den Gedanken der Menschen dieser Welt. Haben kein Bestehen am Ort. Die Welt ist nicht mehr für sie. Sie sind vorbei. So, was sollen wir daraus lernen? Uns soll die Tatsache helfen, dass wir unseren Blick auf den Herrn werfen und nicht auf die Welt und die Gottlosen. David macht das so deutlich, dass seine Perspektive war nur auf Gott. Und das hört sich so einseitig an vielleicht, aber das ist die einzige richtige Perspektive. Der Aufruf des Hebräerbriefs ist deutlich, ist klar und deutlich. Schauen wir auf die Wolke von Glaubenszeugen, die vor uns gegangen sind, damit wir nicht wanken, heißt das da. In Hebräer 12 wird gesagt, dass wir, oder Hebräer 11 ist das, das sind die Glaubenszeugen. Ihr könnt es ja mal aufschlagen, Hebräer 11. Der Schreiber des Hebräerbriefs macht sehr deutlich, dass wir eine Vielzahl von Glaubenshelden um uns herum hatten oder vor uns gewesen sind, derer wir nicht wert sind oder dieser Welt nicht wert ist, sagt es da an einigen Stellen. Ganze Kapitel könntet ihr lesen, aber ich lese mal Vers 39 und 40. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangt haben, die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns, indem wir Brüder und die leicht umstrickte Sünde ablegen, mit Ausharren laufen in dem vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Die Perspektive ist, dass wir festhalten an Jesus, unseren Blick auf Jesus setzen und nach vorne schauen. Warum schauen wir nach vorne? Er sagt, weil der Herr, der thront auf ewig. Er hat einen Thron aufgestellt zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker das Urteil sprechen, wie es Recht ist. Und der Herr wird die Zuflucht sein, dem Unterdrückten eine Zuflucht in Zeit der Not. Im Gegensatz zu den vergänglichen Feinden und den Heidenvölkern ist Gott ewig und sein Thron steht fest. Sein Gericht ist allumfassend, nicht begrenzt. Der gesamte Erdkreis ist angesprochen. Er spricht nicht nur von irgendwelchen Leuten, die ihn sehen können. Er hat nicht nur einen Thron aufgestellt in Deutschland oder in irgendeinem Land oder in Israel, sondern seinen Thron über das Erdreich. Er wird richten, er wird Urteil verkünden. Für die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, bedeutet das, Gott unsere Zuflucht ist. Vers 10 macht das deutlich. Und der Herr wird eine Zuflucht sein, den Unterdrückten eine Zuflucht, Zeit der Not. Nun wird sie wahrscheinlich nicht die gleiche Zuflucht sein, wie wir uns das vorstellen, dass wir sagen, okay, hier, es tut mir, ich habe Schmerzen, mir geht es nicht gut, Gott, hilf mir jetzt. Sondern Gott hat seine Zuflucht bereitet bereits und wir werden es ist nicht gesagt, dass Christen nicht leiden werden. Es wird auch nicht gesagt, dass Christen nicht verfolgt werden. Umsonst steht nicht, dass über 200 Millionen Christen unter Verfolgung leiden, Wir haben es vielleicht noch nicht erlebt. Aber der Punkt ist, wir haben eine Zukunft in Jesus, in Gott und in Jesus Christus. Bei ihm bekommen wir Asyl, wenn wir auf der Flucht sind. Bei ihm bekommen wir einen Unterschlupf, wenn wir auf der Flucht sind. Bei ihm, bei Gott sind wir sicher aufgehoben. Da kann keiner kann uns davon abhalten. Wenn alles aussichtslos erscheint, dürfen wir wissen, dass wir bei Gott eine Aussicht haben, die uns in Zukunft gilt. Wir können auf Gott schauen. Da Gott gerecht richtet, haben wir Hoffnung. Das hat er am Anfang gesagt. Da Gott den Unterdrückten Zuflucht gibt, steht es fest, dass wir in ihm Zuflucht haben können. Es ist ganz ähnlich wie in Römer 8, was in Römer 8 Paulus zu den sagt, in Römer 8, Vers 33 und 9, bis 39. Da sagt er, was für eine Perspektive wir haben dürfen, wenn wir Gott glauben. Und das ist wirklich eine Ermutigung. Wer wird gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Das ist eine rhetorische Frage. Wer kann das? Niemand. Wer kann gegen Gott, gegen die Auserwählten Gottes eine Anklage erheben? Niemand. Gott ist doch, der gerecht ist, der rechtfertigt, sagt er. Wer will verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschlafe sind wir geachtet. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, und das ist Paulus' Aussage, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeines anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Das ist genau das, was David hier gesagt hat, was Paulus wiederholt. Gott ist gerecht. Gott ist mächtig. Er kann die Dinge tun. Und Gott wird verurteilen und er wird die Gerechten zur Herrlichkeit führen. Geschwister, uns geht's gut. Gott ist unsere Festung in der Not. Es ist unsere Festung in der Not. Und zwar sage nicht nur ich das, das sagt die Schrift, wie ihr das selber lesen könnt. David gibt uns darüber die Zeugnis. Die Entscheidung müssen wir allerdings treffen. Die Entscheidung müssen wir treffen. Hältst du dich an Gott und sein Wort fest? Hältst du dich an Gott und sein Wort fest? Oder gehst du weiterhin deinen Weg ohne Gott? Okay, als Christen gehen wir alle davon aus, wir gehen immer den Weg mit Gott. Richtig? Immer. Tun wir aber nicht. Sehr oft entscheiden wir uns für Vertrauen auf die Dinge dieser Welt. Ich habe erst letztens eine Studienbibel aufgeschlagen, die ersten Seiten aufgeschlagen, um zu sehen, was denn in der Studienbibel drinsteht über die Schöpfung. Und ich war schockiert. In dieser Studienbibel, die ich aufgeschlagen habe, wurde gesagt, das ist eine Theorie, dass die der Theorie vertrauen, das ist eine Day-Age, wie heißt das? Tag-Zeit-Theorie. Das bedeutet, ein Tag ist eine lange Zeit gewesen im ersten Buch Mose. Aber die Bibel steht, ganz am Anfang steht, ein Tag, es war Tag, es war Nacht, also es war ein 24-Stunden-Tag. Und hier wird in der Studienbibel gesagt, dass wir dem Wort nicht vertrauen, sozusagen. Es ist eine Evolutionstheorie reingebaut worden. Die Frage ist, was vertrauen wir? Vertrauen wir dem Wort, wie es hier steht, oder interpretieren wir etwas hinein? Was ist deine Festung? Was ist dein Fundament? Ist das Leben, in dem du wandelst, von Gottes Furcht bestimmt? Wofür hast du dich entschieden und wie lebst du den Tag? Tagtäglich. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir Psalm 9 lesen von David. Nächstes Mal werde ich weiter ausführen den Text, aber Lasst uns beten und lasst uns zum Ende kommen. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du durch David uns offenkundig machst, dass du ein Gott bist, der souverän ist, aber gleichzeitig auch gerecht richtest und uns auch durch dein Wort klar machst, Herr, dass wir dich darauf vertrauen können, was in der Bibel steht, was du geschrieben, was offenbart ist durch dich, das wird auch geschehen. David hat das deutlich gemacht, Paulus hat das deutlich gemacht und selbst wir erleben es, wie du dich offenbarst in dieser Weltgeschichte. Bitte hilf uns zu verstehen, dass wir unseren Blick auf dich richten, nicht auf die Dinge dieser Welt, uns keine Angst einflößen lassen durch Mächte dieser Welt, sondern wirklich unser Vertrauen auf dein ewigliches Wort setzen, das feststeht. Segne du jetzt auch den Rest des Gottesdienstes. In Jesu Namen. Amen.